Vielen Dank für die schöne Begleitung. Ich grüße euch auch alle von meiner Seite aus. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Und ich bin der Erste, der hier in den Genuss kommt, von dem wunderbaren Pult. Danke, Nanni. Also echt ein Kunstwerk. Hat sogar das Wasserplatz. Wer von euch war schon mal überrascht? Überrascht von Gott? Vielleicht sogar geschockt? Solche Begebenheiten gibt es ja im Leben und so eine Begebenheit, wo wir auch heute anschauen, wo es eine Riesenfreude gibt, aber auch einen Schock. Eine Schockstarre. Und es beides ganz nah beieinander. Wir gehen dazu ins Alte Testament und wollen uns eine Begebenheit anschauen. Ich lese sie uns vor aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 6. 2. Samuel 6 lese ich uns das ganze Kapitel. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baale Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Ussa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zu der Tenne Nachons kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peretz Ussa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen, in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gathiters, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms hinauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhornes herauf. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort, in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscharen. Und er ließ dem ganzen Volk, der ganzen Menge Israels, Männern und Frauen, jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen seiner Mägde, seiner Knechte, entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. David aber sprach zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zu dem Tag ihres Todes. Ich bin etwas heiser, tut mir leid. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Punkt 1, Gott ist da. Punkt 2, Gott ist heilig. Und Punkt 3, du entscheidest. Punkt 1, Gott ist da. Die Bundeslade, von der wir hier lesen, die ist ein ganz wichtiges Symbol. Die ist das wichtigste Symbol für das Volk Israel, nämlich die Gegenwart Gottes wird dadurch symbolisiert. Es gibt nichts Wichtigeres für das Volk Israel als die Gegenwart Gottes. Was war die Bundeslade? Eine Kiste, mit Gold überzogen, gebaut zur Zeit Moses mit den 10 Geboten darin. Und die Bundeslade war zu dieser Zeit weg. Weg. Die Gegenwart Gottes war weg zu dieser Zeit. Und ich habe mich so gefragt, was gibt es eigentlich Wichtigeres für uns als die Gegenwart Gottes? Und was gibt es Schlimmeres für uns als die Abwesenheit Gottes? In letzter Konsequenz ist es wahrscheinlich die Hölle, wo er abwesend ist. Die Philister hatten die ja erobert, die Bundeslade, und hatten sie bei sich einige Zeit. Und seitdem gab es keinen Standort mehr für die Bundeslade. Wurde rumgeschickt. Auch der Priester Eli, der hat gewusst, wie schrecklich das ist, wenn die Bundeslade weg ist. Da bekommt er die Nachricht, als sie geraubt wird von den Philistern, dass die Bundeslade jetzt weg ist. Und er fällt vom Stuhl und stirbt. Auch die Tochter, die Schwiegertochter von Eli, das lest man in 1. Samuel 4, die weiß, was das bedeutet, wenn die Gegenwart Gottes weg ist. Die bekommt einen Sohn zur Welt, und den nennt sie Ichabod. Den nennt sie, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Den Sohn bekommt sie zu der Zeit, als sie das erfährt. Die Bundeslade ist weg, das bedeutet, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Wir sind verloren, könnte man auch sagen. Aber zum Glück, liebe Geschwister, ist Gott ja anwesend und nicht abwesend. Wie dankbar können wir sein? Anwesend heute. Anwesend im Universum. Was wäre, wenn er abwesend wäre? Es würde alles sofort kollabieren. Alles wird sofort untergehen, wenn Gott nicht anwesend wäre. Sein Wille ist, dass er anwesend ist. Bei mir und bei dir ganz persönlich im Herzen. Und wie sehr schmerzt uns seine Abwesenheit? Wenn er mal abwesend scheinbar sein sollte. Vielleicht kennt ihr das aus dem eigenen Leben, dass man irgendwo eine Entfernung zwischen Gott selber und mir feststellt. Vielleicht nachdem man auch gesündigt hat. Und man denkt, da ist eine Entfernung, da ist ein Abstand. Und ich möchte uns ermutigen, solche Zeiten ganz, ganz kurz zu halten. Und die Anwesenheit und Nähe Gottes zu schätzen. Die Bundeslade, ein Bild für die Nähe Gottes. Und Gott wird anwesend und wird nahe und Gottes Gegenwart wird sichtbar durch unseren Herrn Jesus. Da ist uns Gott nahe gekommen. Da kommt Gott uns ganz nahe und er lebt in uns. Und das Gute ist, Jesus kann nicht weggenommen werden, wie die Bundeslade, die weggenommen wurde. Und Jesus selber erfüllt ja alles, was die Bundeslade symbolisiert. Gegenwart Gottes, Herrlichkeit Gottes, Sicherheit, Zuneigung, Liebe Gottes. Er ist unser Leben. Jesus selber. Wir haben es gehört von Kevin letzte Woche in der Predigt. Wie wunderbar, er unser Leben. Der Herr Jesus. In der heutigen Begebenheit ist die Bundeslade zunächst mal weg. Die Gegenwart Gottes weg. Und als die bei den Philistern war, die sie gestohlen hatten, da musste selbst der Philister Götze niederfallen vor Gottes Herrlichkeit. Und er ist umgefallen vor der Bundeslade. Und die Philister werden geplagt mit Beulen und die Bundeslade wird von Ort zu Ort gebracht. Keiner will sie haben, daher wird sie zurückgeschickt zum Volk Israel und in das Haus Abinadabs gebracht. Dort bleibt sie 20 Jahre stehen, bis David sie holt. Und jetzt holt er sie. Und das ist ein Meilenstein für das Volk Israel. Das ist ein Mega-Event. Jetzt kommt die Gegenwart Gottes zurück. Jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes zurück, da wo sie hingehört. Jetzt, wo David über ganz Israel herrscht und Jerusalem ist die Hauptstadt und jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes zurück. Ich habe mich gefragt, warum will David die Bundeslade holen? Was denkt ihr? Warum ist ihm das wichtig? Es verspricht den Segen Gottes. Er hat auch den Plan, einen Tempel zu bauen für Gott. Das ist sein Wunsch. Und da gehört die Bundeslade rein, ganz klar. Der Wunsch wird ihm ja verwehrt. Sein Sohn Salomo baut den Tempel dann. Aber vor allem geht es David darum, Gott soll anwesend sein. Gott soll ganz nah bei mir sein und ich will ganz nah bei ihm sein. Es gibt mir nichts Wichtigeres. Das ist David das Wichtigste. Deswegen muss die Bundeslade her. Gibt überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Er will Gottes Anwesenheit in seinem Leben. Nicht Abwesenheit. Anwesenheit. Und Gottes Gegenwart bedeutet Sicherheit und Sieg. Das weiß er. Wir haben ein wunderbares Lied gesungen heute Morgen. Da wollte ich uns kurz was draus zitieren. Gottes Anwesenheit. Wie wichtig ist mir das persönlich? Und als wir das gesungen haben, das kommt das so schön zum Ausdruck. Lied 319, Schöpfer aller Himmel. Da wird gesungen, seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Nach dir allein verlangt mein Herz so sehr. Nach ihm allein. Das war David ein Anliegen. Ich will den Herrn bei mir haben. Und nachdem er jetzt von den 12 Stämmen und vom Volk Israel bestätigt wird, als König über ganz Israel, jetzt äußert er diesen Wunsch. Ich möchte dann die Bundeslade wieder bei mir haben. Viele Psalmen bringen das auch zum Ausdruck. Psalm 27, Vers 8 beispielsweise. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Übrigens, wenn wir uns vergleichen mit dem König Saul, da war das Gegenteil der Fall. Während Saul König war, war die Bundeslade immer weg. Wundert uns gar nicht. Die war nicht da. Und es juckt ihn anscheinend auch nicht. Es interessiert ihn anscheinend auch nicht. Sein Leben ist ja geprägt von Eigenwille, von Rebellion gegen Gott. David ganz anders. Persönliche Frage, was macht es mir aus, wenn ich von Gott entfernt bin? Wenn ich weiß, ich könnte eigentlich näher sein. So wie es der Dani in der Einleitung auch gebracht hat. Ich habe was bewusst, absichtlich oder unabsichtlich, zwischen mich und Gott gestellt. Da ist irgendwo eine Entfernung. Da ist eine Trennung. Was macht es mir aus? Ist es mein Wunsch, möglichst nahe bei Jesus zu sein? So wie David diesen Wunsch hatte. Oder habe ich mich schon daran gewöhnt, an einen gewissen Abstand, an eine gewisse Kühle, an eine gewisse Kälte? Wenn jemand noch nicht bekehrt ist, dann gibt es ein ganz böses Erwachen. Aber auch uns, die wir schon mit Jesus leben, möchte ich ans Herz legen und uns ermutigen und mich selber ermutigen, er wünscht sich die Nähe zu mir. Wünsche ich mir das auch? wenn ich nicht ganz bei ihm lebe, seine Anwesenheit nicht 100% in meinem Leben da ist, dann lebe ich an meiner Berufung vorbei. Da bin ich vielleicht auch irgendwo unfruchtbar oder unzufrieden. Such seine Nähe jetzt. Räum aus, was diese Nähe behindert. Ich kenne eine Person, die wünscht sich Kontakt zu einer anderen Person, so freundschaftlich, aber die andere Person, irgendwie ist es da egal. Es beruht irgendwie nicht auf Gegenseitigkeit und das ist traurig. Bei Jesus ist es nicht so. Er wünscht sich Kontakt ganz eng. Er wünscht sich die Anwesenheit. So wie David sich das auch wünscht. Und diese Nähe Gottes, dass die Bundeslade jetzt kommt, das wird entsprechend zelebriert und gefeiert. Also wenn es da keinen Grund gibt zu feiern, wo dann? Dass Gott seine Nähe, seine Gegenwart jetzt ganz neu auf den Leuchter gestellt wird, ganz neu wichtig wird. Es wird gefeiert mit verschiedenen Instrumenten. Und auch wir wollen ja mit Instrumenten Gott loben. Und das sehen wir auch und tun das auch. Und es ist schön, dass wir das können. Sie spielen mit aller Kraft ihre Instrumente. Bedeutet das so laut wie möglich? Vielleicht eher so gut wie möglich. Sie geben ihr Bestes. Menge übersetzt es so. David aber, also den Vers aus Chronika, das ist eine Parallelstelle. David aber und alle Israeliten tanzten vor dem Herrn her mit Auferbietung aller Kräfte und mit Liedern unter Begleitung von Zittern und Harfen, Handpauken, Schellen und Zimbeln. Das heißt, sie geben ihr Bestes. Das Mittelmaß tut es nicht. Die geben alles, was sie haben. Und ich bin mir sicher, dass sie auch geprobt haben dafür, dass sie das vorbereitet haben und geübt. Weil sie sich vorgenommen haben für den Herrn, geben wir das Beste. Das Beste, was wir haben und was wir können. Und das ist schön, das ist eine gute Haltung für den Dienst. In welcher Einstellung tue ich meinen Dienst? Tut es eine halbherzige Vorbereitung oder will ich das Beste geben? Gottes Gegenwart wird gefeiert. Zweitens, Gott ist heilig. Mein zweiter Punkt. Und das sehen wir in der Geschichte. Der erste Versuch, diese Bundeslade jetzt zurückzuholen, der scheitert nämlich, wir haben es gelesen, der scheitert kläglich. Usa hilft beim Transport. Und als die Rinder jetzt ausgleiten oder ausrutschen und die Bundeslade droht zu kippen oder wackelt, da reagiert er im Affekt, so schnell, ganz schnell wahrscheinlich, und er will helfen. Und wahrscheinlich tut er, was jeder von uns tun würde. Er stützt die Bundeslade. Er berührt sie. Und dann der Schock. Plötzlich stoppt alle Musik. Es hört sofort auf. Ein Mann sinkt tot zu Boden. Der gerade noch gearbeitet und gedient hat und getragen hat, Totenstille. Usa stirbt auf der Stelle. Das ist ein ganz krasses Eingreifen Gottes, oder? Wer von euch hat da nicht schon gedacht, musste das so hart sein? War diese Härte wirklich notwendig? Habt ihr das vielleicht auch schon mal gedacht, als ihr das gelesen habt? Wird da nicht das übrige Volk irgendwie eingeschüchtert, überhaupt noch einen Dienst zu übernehmen? Ich hätte wahrscheinlich so reagiert wie David, wenn ich ganz ehrlich bin. Wörtlich heißt es da, und David wurde es heiß. Er hat Hitzewallungen bekommen. Über dem, was geschehen ist. Der hat es zunächst mal nicht einordnen können. Jetzt hat man sich so gefreut, jetzt hat man sich so Mühe gemacht, jetzt hat man Gott so gefeiert, seine Gegenwart, und dann das. Ein toter Mensch. Ist es nicht übertrieben hart? Ist es nicht übertrieben? Die Antwort kennt ihr. Gott übertreibt nicht. Gott macht nie einen Fehler. Auch wenn wir das vielleicht anders einschätzen. Und unser Feeling hier irgendwo uns in die Irre führen könnte. Es wird deutlich, Gott ist heilig. Das wird ganz, ganz deutlich und er verteidigt seine Ehre. Jesaja sagt, Kapitel 6, Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das ist nicht der erste Mensch, den Gott auf der Stelle tötet. Gott hat es schon mal gemacht, in 3. Mose 10, da geht es um die Söhne Aarons. Und auch die wurden von Gott getötet. Und Gott sagt da, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Die taten nämlich was, was Gott ihnen nicht geboten hat. Sie haben Gottes Wort ignoriert. Einfach ignoriert. Wie Ussa auch. Und noch viele andere, werden wir sehen. Die Bundeslade durfte nämlich gar nicht angefasst werden. Durfte nicht berührt werden. Wir dürfen gerne mal zurückgehen in den 4. Mose. Da steht es. 4. Mose 4, Vers 15. Da gibt Gott Anweisungen. 4. Mose 4, Vers 15. Und wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Gott hat gesagt, wer es machen soll und wie sie es machen sollen. Und sie haben lesen können, haben das Gesetz des Moses gehabt und haben sich darüber hinweggesetzt. Gott nimmt es ganz ernst. Die Menschen nicht. Niemand darf die Bundeslade berühren. Und jetzt kommt der Test. Jetzt rutscht sie aus und jetzt kommt der Test. Nehme ich das ernst, was Gott sagt? Meint Gott das wirklich ernst, was er gesagt hat? Oder nicht so? Ist es okay, zu sagen, das sehen wir nicht ganz so eng? Da schaut er sicherlich drüber hinweg. Da hat er sicherlich Verständnis dafür. Ja, er hat es zwar gesagt, aber das meint er nicht im Ernst, oder? Genauso denken die Menschen heute. Denken wir vielleicht manchmal. Er hat es zwar gesagt, aber ja, das war damals. Gott hat sich nicht geändert. Wie ist das bei uns? Also ich bin froh, dass Gott mich nicht sofort tötet, wenn ich irgendwas mache, was er nicht mir geboten hat. Bin ganz arg froh. Wir könnten wahrscheinlich die Leichen hier nicht zählen, die hier rumliegen würden. Aber er nimmt es ernst. Wie viele Gebote werden übertreten? Tagtäglich, weltweit. Und es nimmt ja zu. Und Gott beweist seine Langmut darin, dass er Menschen nicht wieder sofort tötet. Wie unglaublich langmütig ist unser Gott. Und seine Gnade wird hier sichtbar. Was er nicht will, dass diese Menschen verloren gehen, die den Tod verdient haben, so wie ich und du. Wir lernen, das Werk Gottes muss auf die Weise Gottes getan werden. Wenn wir das Werk Gottes auf menschliche Weise tun, auf unsere Weise, wie wir denken, wird Gott es nicht segnen. Dann können wir auch einen Segen Gottes nicht erwarten. Das ist eine Lektion, gell? Das Volk Gottes muss dem Wort Gottes gehorchen. Das ist eine ganz, ganz alte Lektion und die lernen wir auch jeden Tag neu. So funktioniert es und es ändert sich nie. Gar nie. Deswegen ist uns das Wort Gottes das Wichtigste. Seine Gegenwart und sein Wort. Er hat genaue Anweisungen gegeben. Ganz genaue Anweisungen. Wäre Ussa nicht gestorben, was hätte das Volk Gottes denken können? Was hätte die Folge sein können? Das Volk hätte meinen können, man braucht Gott nicht so ernst nehmen. Er hat es zwar mal gesagt, aber er hat ihn nicht getötet, also man kann sie anfassen, die Bundeslade. Keine große Sache. Gott meint nicht, was er sagt. Es hätte man daraus schließen können. Aber Gott möchte es nicht, dass wir so denken. Lasst uns sein Wort ernst nehmen. Weil du willst ja auch ernst genommen werden. Ich möchte ja auch ernst genommen werden. Und Gott ist würdig, ernst genommen zu werden. Sein Wort. Und sein Eingreifen zeigt auch, Gott ist nicht nur barmherzig und gnädig und liebevoll, er ist einfach auch heilig. Er ist heilig und er ist zu fürchten. Und alle seine Eigenschaften sind wunderbar ausgeglichen und er ist auch heilig. Ich frage mich selber, fürchte ich ihn, habe ich Respekt vor seinem Wort? Achtung und Ehrfurcht. Und bin ich mir bewusst, mit wem ich es zu tun habe? Mit dem lebendigen Gott, der mich töten kann, der mich gemacht hat. Alles gehört ihm. Lass uns niemals den Respekt verlieren vor Gott, indem wir sein Wort auf die leichte Schulter nehmen. Und noch was, Gott macht noch was deutlich, was ganz wichtig ist. Er korrigiert uns Menschen. Gott greift hier korrigierend ein. Er bringt uns nämlich zurück auf Spur. Er bringt hier David und das Volk Israel zurück auf den guten, auf den richtigen Weg. Weil die Bundeslade eben nicht gemäß der Anleitung, die Gott geschrieben hat, transportiert wurde. Wie wurde sie transportiert? Wer hat es ihnen so vorgemacht? Die Philister. Die haben die Bundeslade auch auf den Wagen gelegt, Tiere davor gespannt und haben sie so nachgemacht. Aber so war es nicht gedacht. Und weil sie diesen falschen Weg gingen, deswegen hat Gott sie korrigiert und nicht laufen lassen. In diese falsche Richtung. Gott lässt uns nicht laufen. Ist es nicht schön? Ist es nicht hilfreich? Er macht sie auf ihren falschen Weg aufmerksam und sagt ihnen, ihr geht einen falschen Weg und ich stoppe den jetzt. Und ich korrigiere euch. Weil wenn ihr denn weitergeht, ist das schlecht. Das endet im Elend. Und bei uns ist es nicht anders, Geschwister. Gott lässt dich nicht laufen mit deiner Sünde. Gott lässt mich nicht laufen mit meiner Sünde. Und auf meinem gefährlichen, auf meinem bösen Weg. Weil er mich liebt. Deswegen greift er ein. Ist es nicht schön, dass Gott eingreift? Also nicht sagt, ja, er hat sich jetzt entschieden, den Weg zu gehen. Das will er halt so. Muss er halt die Früchte ernten. Gott greift ein. Er korrigiert uns. Und unsere falschen Wege, die veranlassen Gott dazu, in seiner Liebe einzugreifen. Sein Herz folgt uns. Und weil er will, dass wir bewahrt werden. Dass wir nicht diesen bösen Weg noch weitergehen und noch mehr zerstören, deswegen greift er ein. Er will uns in Sicherheit. Er will uns einen guten Weg führen. Und wie oft gehen wir Abwege? Und wie dankbar können wir sein, dass er uns entgegentritt, so wie hier. Er ist barmherzig und er ist ein Helfer, er ist ein guter Hirte. Er lässt die Schafe nicht laufen, wohin sie möchten und jedes Unkraut fressen. Er leitet sie mit seinem Stab, weil er sieht, wohin dieser Irrweg führt, den ich gehe. Das sieht er. Aber er erbarmt sich meiner Not, meiner Blindheit und meiner Sünde. Seine Gnade wird sichtbar. Unglaublich. Seine Gnade wird in diesem Gericht sichtbar. Weil er diesen falschen Weg unterbricht und jäh stoppt, ganz krass beendet. Der Titel meiner Predigt heißt übrigens, habe ich gar nicht gesagt, ne? Die unterbrochene Feier. Eine Feier, weil man Gott feiert und seine Gegenwart und es lobt und darüber anbetet, und die wird unterbrochen und korrigiert. Manchmal müssen wir Menschen unterbrochen werden von Gott, um nicht noch mehr zu zerstören. Und wisst ihr, was so schön ist? David lässt sich korrigieren. Lasse ich mich auch korrigieren von Gott? Oh, wie schwer ist das manchmal. Und wie unangenehm. Jetzt war es doch so bequem auf meinem Weg. David lässt sich korrigieren. Nach diesem Vorfall jetzt, als David es erlebt hat, dass Uzza stirbt, verliert David den Mut. Und David, Vers 9, fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, Wie soll die Lade zu mir kommen? Wie soll das alles überhaupt gehen, wenn Gott so eingreift, wenn keiner sie anfassen darf? Ich mache da nicht weiter. Ich verbrenne mir die Finger nicht mehr. Er bringt sie in das Haus eines anderen, dieses Obed-Edoms. Da wird sie zwischengelagert. Und der Obed-Edom, was kann der jetzt sagen nach einer gewissen Zeit? Meine Kinder sind gehorsam. Meine Ehe funktioniert. Auf meinen Feldern wächst alles wunderbar. Ich bin gesegnet von Gott. Woran das wohl liegt? Das muss wohl an dieser Kiste liegen. Ja, es liegt an der Gegenwart Gottes. Daran liegt es. Segen in meinem Leben und in deinem Leben liegt nur an der Gegenwart, an der Herrlichkeit, an der Gnade Gottes. An nichts anderem. Und dieser Obed-Edom, der erlebt es. Ja, da wo Gott wohnt, da ist sein Segen. Nicht unbedingt materiell. Nein, viel besser noch. Geistlicher Segen, innerliche Kraft, Sieg, Gelingen, Überwindung, klare Sicht, Frucht des Geistes, die er schenkt. Wer in der Gegenwart Jesu lebt, der erfährt Segen. Und als David davon jetzt hört und es spitz bekommt, bekommt er neuen Mut und er startet einen zweiten Versuch. Also wenn es so ist, dann probiere ich es nochmal. Und David nutzt diese zweite Chance. Und er ordnet jetzt alles und bereitet alles vor, für den zweiten Versuch, organisiert alles und die Vorbereitungen werden getroffen. Dieses Mal allerdings mit einem Unterschied. Was denkt ihr, was beim zweiten Mal jetzt David für einen Unterschied macht? Macht er alles wie beim ersten Mal oder macht er was anderes? Beim Transport der Bundeslade. Bitte?
Er nimmt Träger.
Da gibt es ja Träger. Da gibt es ja welche, die die Bundeslade tragen sollen. Da gibt es ja Anordnungen Gottes. Das ist der Unterschied. Nur Leviten dürfen sie ja tragen, die Kiste. Und David hat seinen Fehler eingesehen. Er hat erkannt, ich habe das beim ersten Mal falsch gemacht. Und Gott gibt mir eine zweite Chance. Und beim zweiten Mal darf ich es richtig machen. Er hat erkannt, dass er falsche Personen eingesetzt hat. Schlagt mal auf die Parallelstelle. Das ist 1. Chroniker 15, Vers 13. Da kommt es schön raus. 1. Chronik 15, Vers 13. Da sagt David: Denn das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. David weiß genau, beim vorigen Mal, beim ersten Mal, beim ersten Transport, da haben wir die Anleitung Gottes missachtet. Uns war egal, was Gott darüber gesagt hat, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nach seinen Vorgaben, jetzt so wie er es möchte. Und zwar die Leviten tragen es jetzt. Vers 15 im gleichen Kapitel. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sich legten, wie es Mose geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Jetzt machen sie es richtig, wie es Gott geboten hat. Gott entscheidet darüber, wie ein Dienst gemacht wird. Selbst so ein Transport des Heiligtums. Und es war eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe. David hat gelernt. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Man macht Fehler. Wir machten keine Fehler. Nur Gott. Aber wir machen alle Fehler. Und wir machen Fehler, um daraus zu lernen. Und David lernt daraus. Wie wunderbar. Was für ein großes Vorbild für mich. Drittens, du entscheidest. David hat unbändige Freude. Jetzt beim zweiten Mal unbändige Freude. Wieder zurück in 2. Samuel 6. Vers 12, David ging hin, die Lade Gottes mit Freuden zu holen. Und Vers 15 mit Jubelgeschrei. Und Vers 16 mit Hüpfen und mit Tanzen. Also unglaubliche Freude. Ungebändigt. Und was machen sie sogar? Sie opfern alle 6 Schritte ein Ochse und ein Schaf. Wisst ihr, wie viele das waren? Also alle 6 Schritte sind ungefähr alle 5 Meter. Je nach Schrittlänge. Das waren 16 Kilometer. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man ungefähr einen Schritt macht von einem Meter, schon mal gut gerechnet, 2700 Stopps. Jeweils Ochse und Schaf opfern und dann weiter bis zum nächsten Stopp, 6 Schritte weiter. Die haben sich gefreut. Die haben gewusst, alles haben wir Gott zu verdanken, jetzt bekommt er alles zurück. Alles. Dankbarkeit kommt zum Ausdruck. Als übrigens Salomo, sein Sohn, dann den Tempel baut, da werden auch Tiere geopfert. Und als die Bundeslade dann reinkommt in diesen Tempel, in den frisch gebauten Tempel, da opfern sie Tiere. Und da heißt es in 1. Könige 8, man konnte wegen ihrer Menge die Zahl nicht berechnen und nicht zählen. Die Gegenwart Gottes ist unermesslich. So viel kann man gar nicht opfern. Sie hatten Freude. Haben wir auch Freude am Herrn, an unserer Errettung, an ihm, an seinem Wort, an der Gemeinschaft mit denen, die auch ihm angehören. Und sie drücken ihre Freude aus durch Musik. Wir haben es vorher schon angesprochen. Und die muss entsprechend eingesetzt werden, die Musik. Jetzt ist sogar so, dass David den Musikern befiehlt zu musizieren. Ist auch so interessant. Nochmal in die Chronik. 1. Chronik 16. Das ist ein tolles Kapitel. Entschuldigung, Kapitel 15. 1. Chronik 15. Auch für alle, die Musik machen übrigens in der Gemeinde, die im Musikdienst tätig sind, ich empfehle es euch durchzulesen. Vor allem Vers 16 bis 24. Im Vers 16 heißt es, und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten, mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freude erheben. David befiehlt, hey, ihr macht jetzt Musik, und zwar ganz gut, und zwar für Gott, und zwar laut, dass er bekannt wird. Und dass die Leute uns fragen, warum macht ihr laut Musik? Wegen Gott. Weil er da ist. Namentlich werden da genannt Musikinstrumente und nächste Oktave und so weiter. Also es wird nichts dem Zufall überlassen. Ist so interessant. Wird ein Chorleiter bestimmt, der Kenania. Und derjenige wird Chorleiter, der es drauf hat, gell? Der begabt ist. Vers 22 im gleichen Kapitel. Kenania aber, der Oberste der Leviten beim Gesang, der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Der hat Ahnung gehabt. Der war von Gott mit diesem Talent ausgestattet worden. Genauso soll es in der Gemeinde sein. Jeder hat ein Talent oder 2 oder 3. 1. Petrus 4, Vers 10. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Da, wo Gott dich begabt hat, da darfst du dienen. Kann ich singen? Kann ich Musik spielen? Ja, dann setzt es ein für Gott. Wenn nicht, dann versuch es nicht zwanghaft. Mach es vielleicht ein bisschen leiser im Hintergrund, dass das andere nicht stört. Aber trotzdem von Herzen. Aber frag den Herrn, wo ist deine Aufgabe? Deine Begabung. Kannst du den Herrn fragen, kannst du Geschwister fragen. Vielleicht kannst du Kindern die Bibel erklären. Vielleicht bist du technisch begabt. Vielleicht kannst du gestalten, hast ein Auge für die Gestaltung von Räumen, vielleicht kannst du Rasen mähen, vielleicht kannst du die Aufnahme machen, vielleicht kannst du putzen. Jeder hat Talente bekommen, kein Dienst ist unwichtig. Und es gab diejenigen, die haben die Bundeslade getragen und keine anderen, nur die Leviten. Es gab allerlei Dienste und war für jeden was dabei und keiner musste neidisch sein um einen Job von einem anderen. Für jeden ist was dabei. Und Gott macht es perfekt. Nachdem David jetzt alles Essen auch ans Volk verteilt hat und da die Feierlichkeiten zu Ende gehen, geht auch David nach Hause. Wunderbar. Was wartet daheim auf ihn? Michal. Seine Frau wartet auf ihn. Sie hatte ihn lieb. Das heißt mehrmals im Alten Testament, dass sie ihn lieb hatte. Daher gab auch der Vater Saul die Michal und David zur Frau. Die Michal hat sogar dem David mal verholfen zur Flucht. Also sie hatte ihn wirklich lieb. Zwischenzeitlich hat David noch zwei andere Frauen genommen, Abigail und Achinoam. Und zwischenzeitlich wurde auch Michal die Frau eines anderen, weil der Saul das auch in der Differenz mit David dann so vorgenommen hat. Aber nachdem Saul gestorben war, wurde die Michal zurückgebracht zum David. Und zwar auf ausdrücklichen Wunsch von David. Er hat sich gewünscht, dass sie bei ihm ist. Sie wartet auf ihn daheim, die Michal, seine Ehefrau. Und sie verachtet ihn. David, der sich so gefreut hat, der einen Freudentag hatte, wie vielleicht kein anderer in seinem Leben, der wird zu Hause jetzt mit etwas konfrontiert, was ihn wieder herausfordert, was ihn auf eine Probe stellt. Also sie kommt ihm ja entgegen und sie lässt ihm nicht mal Zeit zum Schuhe ausziehen oder zum sein Effort ablegen, an die Garderobe hängen. Sie schleudert ihm einen bitteren Satz entgegen. Das hast du ja toll gemacht, gell? Wie ein ehrbarer König dich verhalten. Sie sagt, welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Im Herzen beginnt es, ihre Gedanken, und sie äußert ihre Gedanken, ohne durch den Filter des Gehirns und durch den Filter des Herzens zu lassen. Wie ist es bei uns? Wenn wir uns innerlich aufregen, wenn wir innerlich erregt sind, angegriffen vielleicht oder von etwas eingenommen, reißen wir sofort den Mund auf, so wie sie? Laufen wir sofort auf die Menschen drauf los, ohne innezuhalten, ohne zu überlegen, ohne sich kurz zu besinnen und die Worte zu überlegen und zu beten? Aber ihre Worte haben eine Funktion, gell? Was für eine Funktion haben ihre Worte? Wie ein spitzer Pfeil, der das Herz treffen und verletzen soll. Das beabsichtigt sie mit ihren zynischen Worten. Wie scharf beschießen wir Menschen uns oft mit Worten. Es sind ganz, ganz spitzige Pfeile ganz oft. Und werden oft gezielt abgefeuert. So wie bei ihr. Höhnische Bemerkungen, verletzende Witze auf Kosten von anderen. Jakobus 3, Vers 5 sagt uns, die Zunge ist wie ein kleines Feuer, was einen großen Wald anzündet. Ein Waldbrand ist verheerend. Ich lese uns ein Zitat vor von Warren Wiersbe. Wie traurig, dass Davids glücklicher Festtag mit einer derart unsensiblen, herzlosen Begrüßung seiner Frau enden musste. Aber oftmals steigen die Diener Gottes von der Lichtherrlichkeit der Verklärungsberge unmittelbar in die Todesschatten der irdischen Niederungen herab. Ja, wie oft liegt Höhe und Tiefe so nah beieinander. Was Schönes erlebt, geistliche Erbauung, Glücksgefühle, Freude am Herrn und direkt danach, zack, eine nächste Prüfung. Wie reagiere ich drauf? Eine schwierige Situation. Darf eine Ehefrau ihren Ehemann nicht kritisieren? Ich höre keine Antwort.
Doch, aber wie?
Aber der Ton macht die Musik, gell? Eine Ehefrau darf doch aufmerksam machen auf meine Fehler. Ja, sie muss es sogar, sie ist meine Gehilfin. Es wäre ja schlimm, wenn sie es nicht machen würde. Es ist ja wichtig, dass sie das tut. Sie muss sagen, was sie denkt. Aber der Ton macht die Musik. Wie oft ist Kritik nicht aufbauend, sondern destruktiv, zerstörend? Wenn wir jemanden kritisieren, Dann sollten wir uns immer fragen und auch vornehmen, ich möchte dem damit dienen. Ich möchte ihm damit helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte ihm damit einen Dienst erweisen. Ich möchte ihn nicht fertig machen. Das läuft aber ganz selten so. Allermeistens kommt es aus dem Affekt, um zu zerstören, um zu sticheln, um zu verletzen. Aber merken wir uns das immer mit Respekt, mit Freundlichkeit. Wenn es respektlos daherkommt, wie bei der Michael, dann machen die Männer sowieso die Ohren zu. Und die Frauen auch. Michael behandelt ihren Mann wie einen Fußabtreter. Wie den Letzten. Sie hat nicht gehandelt, wie es uns in Epheser 4, Vers 29 gesagt ist. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und hässliche Redensarten sollten wir ablegen. Kolosser 3, Vers 9. Bemerkenswert ist, nachdem sie ihrer Kritik freien Lauf gelassen hat und sich so wirklich übergeben hat, mit Worten über ihren Mann, lesen wir ganz nüchtern, sie bekam keine Kinder mehr bis zum Tag ihres Todes. Gott antwortet. Zerstörerische Kritik führt zu Unfruchtbarkeit. Und übermäßige Kritik gibt es auch in Gemeinden. Man kritisiert alles Mögliche, gell? Die Kleidung der Geschwister, die jungen Geschwister, die Jugendlichen, die Haartracht, die Art des Gottesdienstes, die Musik, die Art, wie jemand betet, anstatt sich in Liebe zu ertragen. Und wenn was doch schief läuft beim anderen, in Liebe ihm zu dienen mit meiner Kritik, um ihn zurechtzubringen. Aber zerstörerische, bös gemeinte Kritik und Unfruchtbarkeit, die sind verbunden. Das sehen wir hier bei Michael. Ihr kennt es vielleicht auch. Es gibt Menschen, die nörgeln an allem rum, die wissen alles besser, haben überall was auszusetzen. Aber wenn es um den Glauben geht, sind sie keine Vorbilder. Sind sie scheinbar unfruchtbar, ungeistlich. Lass uns da aufmerksam sein und auch nicht vergessen, vorschnelles Richten von anderen, auch von Motivationen der anderen, führt zum eigenen Schaden. Das lernen wir am Beispiel von Michael, das ist eine Warnung. Übrigens wird sie genannt die Tochter Sauls, nicht die Frau Davids. Das ist sie zwar, aber sie wird genannt die Tochter Sauls, dem sie so ähnlich ist. Und David ist sie nicht ähnlich. Zuletzt noch Davids Reaktion. Du entscheidest, ich entscheide, wie ich reagiere in solchen Umständen. Hat David sich entschuldigt? Oh, tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten. Ich werde es nächstes Mal besser machen. Besser tanzen oder anders oder gar nicht tanzen. Oder mich anders freuen, verhaltener, mich im Zaum halten. Nein. Er sagt, ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Vers 22. Ich will noch größer sein. Das ist ein bekannter Spruch. Ich will noch größer, letztes Mal, ich will noch besser werden, noch größer. Das hören wir in der Welt. Und David sagt, ich will noch geringer sein. Was meint ihr David eigentlich? Wenn es nach Michael gegangen wäre, hätte David diesen großen Festzug anführen sollen in einer Sänfte, wo er drin liegt und selber getragen wird als König, hoch erhaben unter seinem Volk, das ihm untertan ist, möglichst mit seiner Frau an seiner Seite, denen er noch zuwinkt, diesem Fußvolk, hoch erhaben über allen anderen. Aber ja nicht auf einer Stufe mit seinen Knechten und Mägden. Aber Davids Haltung wird klar, ganz deutlich. Aller Prunk dieser Welt ist mir nichts wert im Vergleich zum geringsten Dienst für Gott, bei dem ich ganz nah sein möchte. Und zusammen mit den Niedrigen, zusammen mit den einfachen Leuten kann ich Gott loben und werde es auch weiter tun. nicht mit der Elite. Zusammen mit den Armen will ich Jesus preisen für den Reichtum, den wir haben in ihm. Zusammen mit denen, die nichts haben. Mit denen mache ich mich eins. Mit denen bin ich auf einer Stufe und bleibe mit denen auf einer Stufe. Das Unedle, das Schwache hat Gott erwählt. Lesen wir im Korintherbrief. Und zu denen gehöre ich auch. Ich bin nicht besser. David sagt, ich wäre lieber Tellerwäscher, ganz hinten im Eck, im Haus Gottes, als berühmt und angesehen in der Welt. Lasst es unser Herzensanliegen sein. So eine Haltung wünsche ich mir auch für mich und für uns. Wir kommen zum Schluss. David hat ein Herz für Gott. David liebt Gott. Ihm ist wichtiger, was sein Herr von ihm denkt, als alle anderen Menschen. Selbst wenn die eigene Frau ihn verachtet. Er weiß, Gott liebt mich. Und mir ist nichts wichtiger und das reicht mir aus. Und seine Demut, beim Volk zu sein, ist der Schlüssel zum Herzen der Menschen. Deswegen erreicht er Menschen, weil er bei ihnen ist und auf einer Ebene. Wie unser Herr Jesus, der Sohn Davids und der Nachkomme Davids, so wird er immer wieder genannt im Neuen Testament. Herr Jesus, er war von Herzen demütig und sanftmütig. Dem alle Ehre gebührt und der würdig ist, alles Lob zu empfangen, der war sanftmütig und demütig. Lasst uns ihm nacheifern. Gott ist da. Gottes Gegenwart ist erlebbar durch Jesus. Gott ist heilig, er ist fehlerlos. Gott korrigiert uns, weil er uns liebt. Er tritt uns entgegen und er ist gnädig und er bringt uns zurecht. Amen. Wir beten noch und ihr dürft gern aufstehen, wenn es möglich ist. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Und wie ist doch David so ein großes Vorbild für dich? Ja, Herr Jesus, du bist den niedrigsten Weg gegangen für uns. Hast dich zu den Sündern zählen lassen. Und wir beten dich an dafür. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort uns bewegt, dass wir es mitnehmen, dass du uns im Glauben stärkst und dass wir dir ähnlicher werden und deine Gegenwart suchen, bis du wiederkommst. Amen.
Ja, vielen Dank für deine Predigt. Ich fand es schön, dass die Geschichte unterstreicht auch nochmal die Stellungnahme von euch Brüdern von letzter Woche. Fand ich, wenn Gott etwas verbietet, dann dürfen wir es nicht tun, auch nicht in einer Notsituation, wie es hier war mit dem USA. Er hat die Bundeslade hat er angelangt in einer Notsituation, obwohl es Gott verboten hat. Und das Gleiche ist auch mit der Lüge. Wir sollen nicht lügen, auch aus der Not raus. Ich fand es schön, das hat gepasst. Und wir singen jetzt zum Abschluss 365 und dann darf ich euch alle verabschieden und eine schöne Woche wünschen.